RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasionale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Mittwoch, den 13. April 2016. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Grünes Indonesiens, Vergangenheit und Gegenwart, Wunderbares Indonesien, Lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Unun, Puji Astuti und Nunung Nursiah. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten aus Jakarta, gelesen von Sri Unun. Und nun hören Sie die Schlagzeilen. Indonesische Seewaffe muss Kooperation intensivieren. Indonesien ist bereit, islamische Länder zu versöhnen. OIC muss vor neuen Herausforderungen stehen. Japan gewährt einen Fonds für neun Projekte in Indonesien. Rizal Ramli fordert Google auf, die Applikation für Visas zu entwickeln. Unternehmer in Nordwest-Großbritannien sind an Geschäft in Indonesien interessiert. Und nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo forderte die indonesische Seewaffe TNI AL auf, die Kooperation mit der Seewaffe der Partnerländer im Gebiet des Pazifischen und Indischen Ozeans zu vertiefen. Die Kooperation sei sehr nötig, um die Arbeitskräfte bei der militärischen Operation für humanitäre Hilfe zu optimieren. Dies sagte der Präsident Joko Widodo heute in Padang, West Sumatra, bei der Eröffnung der gemeinsamen Übung der Seewaffe Multilateral Naval Exercises Komodo 2016 MNEK im Hauptquartier des Seestützpunktes in Padang. Der Präsident hoffe, dass die indonesische Seewaffe TNI AL mit allen Kreisen zusammenarbeiten könnte, um die Glorie des maritimen Archipels zurückzubringen. Nach der Eröffnung der gemeinsamen Übung hat der Präsident die Kriegsschiffe, die bei dieser Militärübung teilnehmen, besichtigt. Dabei wurde Präsident Joko Widodo vom Oberbefehlshaber der indonesischen Streitkräfte TNI, General Gatot Nurmantio, dem Staatschef der Seewaffe TNI AL Admiral Ade Supandi, dem koordinierenden Minister für Maritimen Bereich Rizal Ramli, der Ministerin für Meereswesen und Fischerei Susi Puji Astuti und dem Kabinettssekretär Pramono Anung sowie den Offizieren aus 32 Teilnehmerländern begleitet. Die indonesische Regierung ist bereit, die streitenden islamischen Länder zu versöhnen. Dies sagte der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla heute, den 13. April in Jakarta, vor dem Flug in die Türkei, um der 36. Gipfelkonferenz der Islamischen Kooperationsorganisation OIC beizuwohnen. Im Zufolge werde Indonesien eine Mission als Friedensstifter bei dieser Konferenz bringen. Er sagte dazu weiter, die Konflikte im nahöstlichen Gebiet werden von der Invasion der Industrieländer, vor allem Westen, verursacht. Vorher hat Yusuf Kalla den saudi-arabischen Botschafter in Indonesien, Mustafa bin Ibrahim al-Mubarak, getroffen, um die Wirtschaftskooperation zwischen Indonesien und Saudi-Arabien zu besprechen. Die Indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte beim Treffen des Außenministerrates angesichts der 13. Gipfelkonferenz der Islamischen Kooperationsorganisation OIT in der Türkei, dass die Islamische Kooperationsorganisation OIT in der Lage sein müsse, vor neuen Weltherausforderungen zu stehen und verschiedene Programme nicht nur aufgrund der Geschäftsanlasses durchzuführen. Die Ministerin Retno Marsudi betonte die Wichtigkeit der Einheit bei dieser Organisation, da die OIT sich einigen soll, um den heutigen Herausforderungen auf der islamischen Welt entgegenzukommen. Darüber hinaus ist es sehr wichtig für OIT, um die Unterschiede und die Konflikte friedlich zu bewältigen. Aus diesem Grund brachte Indonesien seinen Respekt für Unterstützung der OIT-Mitgliedstaaten an die indonesische Initiative zum Ausdruck, um die OIT-Kontaktgruppe für Frieden und Konfliktresolution zu bilden. Es bleibe zu hoffen, dass dies nach einer friedlichen Lösung von verschiedenen Konflikten auf der islamischen Welt suchen könnte. Das Treffen des Außenministerrates findet vom 12. bis 13. diesen Monat in Istanbul der Türkei als Vorbereitung für die 30. OIT-Gipfelkonferenz statt. Die japanische Regierung hat einen Hilfsfondsvertrag in Höhe von 86,6 Millionen japanische Yen für einige Gebiete in Indonesien unterzeichnet. Nach der Pressemeldung der japanischen Botschaft in Jakarta diente der Hilfsfonds für die Projekte der Menschensicherheit und wird der Fonds in 9 Projekten verteilt. Die Projekte sind durch den Auswahlprozess von der japanischen Botschaft beantragten Projekte durchgeführt worden. Der japanische Botschafter in Indonesien, Tanizaki Yasuaki, und Vertreter der jeweiligen Organisation der Projektveranstalter unterzeichneten den Vertrag in Jakarta. Die 9 Projekte umfassen unter anderem der Bau der Einrichtungen zum Arbeitstraining in Sleman, Yogyakarta, die Verfügung der Fischer in Sumbawa, West Nusa Tenggara, den Bau des Shelters für AIDS-Kranke in Jayawijaya, Papua, und den Bau der Grundschule in Cilacap, Central Java. Botschafter Tanizaki zufolge sei dieser Hilfsfonds für Menschensicherheit ein Schema, um der indonesischen Gesellschaft direkt mit Benutzung der Organisation Katnisse zu helfen. Er hoffe, dass diese Projekte einen Beitrag zur Lösung verschiedener Aufbauprobleme in der indonesischen Gesellschaft leisten könnten. Der koordinierende indonesische Minister für Maritimen Bereich, Richard Ramli, forderte Google auf, um die Cellular-Applikation zu entwickeln. Das soll dazu dienen, den indonesischen Fischern zu helfen. Dies sagte Richard Ramli beim Treffen mit dem Chef des exekutiven Projekts Loan Google, Mike Cassidy, in Jakarta. Er bat das Internetproduktunternehmen Google um die Wetterapplikation und das Fischfangsareal sowie den Fischmarkt, die von den Fischern angewandt werden können, zu entwickeln. Er hoffe, die Entwicklung der Applikation für die Fischer könnte mit der Implementierung der Internet-Balance-Projekts unterstützt werden. Das Projekt Loan wird in Indonesien geprüft. Richard Ramli hoffe, dass mit der Entwicklung von Projekt Loan die Fischer die Information über das Wetter und das Fischfangarea bekommen, sowie ihre Fangfische direkt verkaufen könnten. Geplant ist, dass das Projekt Loan in diesem Jahr in einem Jahr in der ostindonesischen Region geprüft wird. Viele Unternehmer im Nordwest Großbritannien möchten in Indonesien investieren, nachdem sie die Information von Vertretern der indonesischen Botschaft in Großbritannien beim Geschäftsforum des Handels und in der Investition gemeinsamen RTC Road Ltd. in Sunderland, Großbritannien erhalten haben. Der Beauftragte der Wirtschaftsabteilung der indonesischen Botschaft in London, Hastin Dumadi, sagte dazu, etwa 120 Unternehmen in Nordwest Großbritannien, die im Manufaktur, Informatik, Technologie, Gesundheitspflege und Handelssektor betreiben, wohnten dem Geschäftsforum bei. Er sagte dazu weiter, dass die Unternehmer Indonesien als ihr Investitionsziel und als ihre Geschäftsentwicklung erwägen sollen. Des Weiteren sagte der Leiter von RTC North, Gordon Oliver, sagte, dass die Unternehmer in Nordwest Großbritannien schon die Absatzmöglichkeit und die Geschäftspotenzial in China und Indien erfahren haben, aber sie Indonesien nicht gut kennenlernen. Indonesien steht an zweiter Stelle nach China als das Investitionsziel. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte der Euro liegt heute bei 15.000. drei und 40,70 Rupiah. Die Schweizer Franke erzielte einen Kurswert von 13.765,62 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.241 Rupiah. Und zum Wetter, Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 96%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta.
Liebe Zuhörer, hören Sie nun unseren heutigen Kommentar mit dem Thema Außenminister der Mitgliedsländer der Gruppe 7 trafen sich in Hiroshima. Angesichts verschiedener Konflikte auf der Welt, wie unter anderem im Nahen Osten, die Krise der Flüchtlinge nach Europa und die Aufdeckung des Skandals Panama Papers, trafen sich die Außenminister der 7 Industrieländer am letzten Sonntag und Montag in Hiroshima, Japan. Sie kommen aus den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Japan, Italien und Kanada. Sie rufen den Kampf gegen den Terrorismus auf. In der gemeinsamen Kommuniqué erklärten diese Außenminister, dass der Terrorismus bereits die Bedrohung für die globale Sicherheit werde, die die internationale Zusammenarbeit und die integrierte Reaktion brauche. Die Realisierung dieser Zusammenarbeit sei der Austausch der Daten der Terroristen und die strenge Kontrolle an der Grenze sowie die Bewältigung des Stroms und der Quelle der Finanz. Diese Frage tauchte angesichts des Angriffes in Paris, Frankreich und in Brüssel, Belgien auf. Für die Sicherheit in Europa ruft G7 Russland auf, um die Lösung des Konfliktes in der Ukraine zu finden. Der Gruppe G7 zufolge habe Russland einen großen Einfluss auf die separatistische Gruppe, die sie in den Konflikt in der Ostukraine verwickelt. Neben den terroristischen und regionalen Sicherheitsfragen in Europa äußerten auch die Außenminister der G7 ihren Kampf gegen die Provokation der Volksrepublik China im Ost- und Südchinesischen Meer. In diesen beiden Gebieten streitet China mit einigen Nachbarländern, einschließlich Japans, das auch das G7-Mitgliedsland ist. Im Südchinesischen Meer steht die Volksrepublik China vor der maritimen Grenzfrage mit den Philippinen, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam und Taiwan. Für den Konflikt zwischen den Philippinen und der Volksrepublik China ruft G7 auf, um das internationale maritime Gesetz zu achten und den Beschluss des Internationalen Gerichtes im nächsten Juni anzuwenden. Um die Forderung ihres streitenden Gebietes zu stärken, bot die Volksrepublik China die Angewinnungsinseln in einigen Korallen im Südchinesischen Meer. Dies hat die Unruhe von Brunei Darussalam, Malaysia, der Philippinen, Vietnam und Taiwan hervorgerufen, die das gleiche Gebiet fordern. Die G7 Außenminister trafen sich in Hiroshima, um für die Gipfelkonferenz der Gruppe 7 im nächsten Monat in Ise-Shima, Japan, vorzubereiten. Japan regelt anscheinend mit Absicht dieses Treffen der G7 Außenminister in der Stadt Hiroshima, die das Ziel der Atombomben der Alliierten im Zweiten Weltkrieg 1945 wurde. Der US-amerikanische Außenminister John Kerry ist der erste Außenminister der USA, der Hiroshima nach den Atombomben 1945 besuchte. Diese Stadt symbolisiert zurzeit den Frieden. Nach dem Treffen der Außenminister in diesem Monat gibt es einige Ministertreffen im Bereich der Landwirtschaft, der Informationstechnologie, der Energie, der Ausbildung, der Umwelt, der Wissenschaft und der Technologie. Der Höhepunkt ist das G7-Gipfeltreffen, das im nächsten Monat stattfinden soll. Als Forum der großen Industrieländer mit großem Einfluss auf der Welt soll dieses Ministertreffen die Beschreibung über die globalen Fragen geben können, die bei der nächsten G7-Gipfelkonferenz erörtert werden. Um die Konflikte, die in verschiedenen Foren erörtert worden sind, zu beenden, kann man nicht nur auf den Aufruf vertrauen. Das war der Kommentar.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende Ereignisse fanden am 30. April statt. Wir beginnen mit dem Geburtstag von Garry Kasparow, einem ehemaligen sowjetischen Schachweltmeister. Kasparow wurde am 30. April 1963 in Baku, Aserbaidschan, geboren. Bereits 1980 gewann er die Junioren-Weltmeisterschaft. Kasparow war von 1985 bis 2013 der weltbeste Schachspieler. Wir kommen nun zum Bürgerkrieg im Libanon. Am 30. April 1975 brach ein Bürgerkrieg aus, nachdem einige christlichen Palange-Milizen einen Busch attackierten und 30 palästinensischen Kämpfer in dem Busch töteten. Nach dem Angriff kämpften die libanesischen Muslims und Nationalisten gegen die Palangisten. Die christlichen Milizen attackierten danach auch die palästinensischen Flüchtlingslager im Libanon. Die anderen libanesischen Gruppen nahmen dann an den Konflikten teil. Der libanesische Bürgerkrieg endete sich im Jahre 1999 mit der Unterzeichnung des Taif-Abkommens von den kämpfenden Seiten. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit der Einräumung des Massakers in Katyn durch die sowjetische Regierung. Am 30. April 1990 räumte die sowjetische Regierung die Verantwortung der Sowjetunion für die Massenmorde im Wald Katyn in Polen ein. Die Massenmorde ereigneten sich während des Zweiten Weltkrieges. Im Jahre 1939 marschierten die Nazi-Truppen aus dem Westen und die sowjetischen Truppen aus dem Osten nach Polen ein. Anfang 1940 wurden 5000 polnische Soldaten von den sowjetischen Truppen in den Wald Katyn eingeführt. Dort wurden sie erschossen und begraben. Die Sowjetunion leugnete ihre Verantwortung und lastete das Verbrechen dem Nazi-Regime an. Der sowjetische Präsident Gorbatschow räumte aber am 30. April 1990 die Verantwortung der Sowjetunion für diese Massenmorde ein, um sich den westlichen Ländern anzunähern. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Grünes Indonesien zum Thema: Die EU unterstützt Aceh in der Bewältigung des Klimawandels. Der Botschafter der Europäischen Union EU in Indonesien und Brunei Darussalam, Vincent Guérin, besuchte am 20. bis zum 30. März die Provinz Aceh. nach der EU Pressemeldung war das der erste Besuch des Botschafters seit seinem Amtsantritt im September letzten Jahres in Indonesien. Der Aceh-Besuch von Guérin diente dazu, die Wirtschaftsentwicklung, das Regierungssystem und die Umwelterhaltung in dieser Provinz vor Ort kennenzulernen. Guérin traf während seines Aufenthaltes in Aceh unter anderem den Gouverneur Zaini Abdullah, den Bürgermeister Iliza Saauddin Jamapara, die Machtinhaber in der Provinzregierung, das Provinzparlament und die Zivilbürger. Er sagte, dass die EU schon seit langem die Beziehungen mit Aceh aufgenommen habe. Die EU habe Aceh eine Finanzhilfe für den Wiederaufbau nach dem Tsunami und für die Walderhaltung gewährt sowie den Friedensprozess in Aceh unterstützt. Bei seinem Besuch in Aceh berichtete der EU-Botschafter über das neue Hilfsprojekt der EU Support to Indonesia's Climate Change Response als Unterstützung zur Reaktion Indonesiens auf den Klimawandel. Dieses Hilfsprojekt betrage 6,5 Millionen Euro für die Periode 2016 bis 2019. Die EU interessiert sich dafür, die Provinz Aceh zu unterstützen, da diese Provinz große Waldressourcen habe, die gut erhalten seien. Diese Provinz sei auch reich an Lebewesenvielfalt und solle Standard für Indonesien und alle Länder auf der Welt in der Bewältigung des Klimawandels, der Nutzung der Flächen und des Waldes werden. Dem Botschafter zufolge sei es aber schade, dass es in Aceh zurzeit nur 3,5 Millionen Hektar Wald als Waldschutzgebiet neben dem Produktionswaldgebiet, dem Erhaltungswaldgebiet und anderen Flächen ausgewiesen sei. Die Zerstörung des Waldes in Aceh wird von Ölpalmplantagen hervorgerufen. Daher rief Botschafter die Provinzregierung Aceh auf, keine weiteren Genehmigungen mehr für die Eröffnung neuer Flächen von Ölpalmplantagen zu geben. Ihm zufolge werde diese EU-Klimawandel-Finanzhilfe gewährt, um die Durchführung des Programms der Walderhaltung in Aceh gut zu realisieren. Der Aceh-Gouverneur Zaini Abdullah drückte seinen Respekt gegenüber der EU, die Verpflichtung zur Unterstützung des Programms der Walderhaltung in Aceh einzugeben aus. Angesichts der Durchführung dieses Programms sagte er, dass ein Arbeitsteam dafür dieses Programm aufstellen werde. Danach werde er diese Arbeit veröffentlichen, sagte Gouverneur Zaini Abdullah weiter. Das war Grünes Indonesien.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Reiseziele, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal stellen wir Ihnen Seblak, eine Spezialität von der Stadt Bandung, der Provinz West Java, vor. Indonesien ist ein Inselland mit verschiedenen Regionen, ethnischen Gruppen sowie vielfältigen Bräuchen und Kultur. Kein Wunder, jede Region in Indonesien hat eine besondere Attraktion für die Touristen. Es gibt ein Gebiet, dass Touristen dank seiner natürlichen Sehenswürdigkeiten ziehen. Andere Gebiete ziehen Touristen dank ihrer Kultur, Bräuche oder kulinarischen Spezialitäten. Dieses Mal laden wir Sie ein, die Stadt Bandung in der Provinz Westjava zu besuchen. Bandung ist reich an kulinarischen Köstlichkeiten. Eine der Spezialitäten heißt Seblak. Seblak ist populär erst in den 2000 Jahren. Die Hauptzutat von Seblak ist Krupuk oder Knusper. Es gibt zwei Arten von Seblak, trockene Seblak und nasse Seblak. Trockene Seblak ist Krupuk, bestreut mit Chili-Pulver. Für nasse Seblak wird Krupuk mit Gewürzen gekocht. Die Gewürzen bestehen aus Schalotten, Knoblauch, Salz, Gargan und Chili. Liebe Zuhörer, mit 10.000 bis 15.000 Rupia oder etwa 1 Euro kann man Seblak genießen. Jetzt hat Seblak viele Varianten, wie zum Beispiel Seblak mit Eier, Bratwurst, Fleisch, Hühner, Nudeln und sogar Spaghetti. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören. Wie man Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Wir treffen uns wieder bei unserem Programm. Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Bei dieser Gelegenheit stellen wir Ihnen einige indonesische Wörter vor und wir laden Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen. Unser heutiges Thema ist Di mana kacamata saya? Auf Deutsch, wo ist meine Brille? Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auf über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, nun stelle ich Ihnen zuerst ein paar Vokabeln vor, die im Zusammenhang mit dem heutigen Thema stehen. Ich werde jedes Wort zweimal langsam vorstellen und dann können Sie es zunächst wiederholen. Die Brille auf Indonesisch Kacamata. Kacamata. Wo auf Indonesisch di mana? Di mana? Unsicher auf Indonesisch bingung. Bingung. Suchen of Indonesisch mencari, mencari. Ohne of Indonesisch tanpa, tanpa. Nicht können of Indonesisch tidak bisa, tidak bisa. Lesen of Indonesisch membaca, membaca. Gerade of Indonesisch tadi, tadi. Danah of Indonesisch setelah, setelah. Di Sitzung of Indonesisch rapat, rapat. Legen of Indonesisch meletakkan, meletakkan. Of der Tisch of Indonesisch di atas meja, di atas meja. Gemeinsam of Indonesisch bersama-sama, bersama-sama. Der Ratschlag of Indonesis Saran. Saran. Di Halskete of Indonesis Kalung. Kalung. Liebe Zuhörerinnen und Hörer, diese Folge haben in einem Gespräch zum Thema Di mana kacamata saya? Wo ist meine Brille? Zwischen Nancy und Annie dargestellt. Ich werde wie immer jeden Satz zweimal langsam vorlesen, danach können Sie den Satz wiederholen. Du scheinst durch ein Ander zu sein. Auf Indonesisch, kamu tampaknya sedang bingung. Kamu tampaknya sedang bingung. Was suchst du? Auf Indonesisch, kamu sedang mencari apa? Kamu sedang mencari apa? Ich suche meine Brille. Auf Indonesisch, saya sedang mencari kacamata saya. Saya sedang mencari kacamata saya. Ohne Brille kann ich nicht lesen. Auf Indonesisch, tanpa kacamata itu saya tidak bisa membaca. Tanpa kacamata itu saya tidak bisa membaca. Nach der Sitzung legte ich meine Brille auf den Tisch. Auf Indonesisch, tadi setelah rapat, saya letakkan kacamata itu di atas meja. Tadi setelah rapat, saya letakkan kacamata itu di atas meja. Lass uns die Brille gemeinsam suchen. Auf Indonesisch, mari kita cari bersama-sama. Mari kita cari bersama-sama. Hier ist die Brille of Indonesisch. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Tatsächlich hast du die Brille of meinen Tisch. Nicht auf deinen Tisch gelegt. Of Indonesisch. Ternyata kamu meletakkan di atas meja saya, bukan di atas meja kamu. Ternyata kamu meletakkan di atas meja saya, bukan di atas meja kamu. Du solltest deine Brille an einer Halskette tragen. Auf Indonesisch, saran saya sebaiknya kacamata kamu diberi rantai. Saran saya sebaiknya kacamata kamu diberi rantai. Somit willst du deine Brille nicht willkürlich irgendwo hinlegen. Auf Indonesisch, jadi kamu tidak akan meletakkannya di sembarang tempat. Jadi kamu tidak akan meletakkannya di sembarang tempat. Vielen Dank für deinen Ratschlag of Indonesisch. Terima kasih atas saran kamu. Terima kasih atas saran kamu. Liebe Zuhörer, Sie hörten gerade unser Programm Lasst uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia mit dem Thema Di mana kacamata saya? Wo ist meine Brille? Wir hoffen, dass Sie Indonesisch durch dieses Programm besser lernen könnten. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen Themen. Auf Wiederhören!
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, hoffentlich Sie sind noch treu, unsere Sendung zu hören. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Musikregenbogen. Heute präsentieren wir Ihnen eine indonesische Popsängerin, die Ari Kusmiran heißt. Liebe Hörerinnen und Hörer, zuerst hören Sie das Lied mit dem Titel Cinta Pertama, Oder auf Deutsch Erste Liebe. Viel Spaß beim Zuhören.
Ketika jumpa pertama denganmu, pandanganmu menusuk di jantungku. Inikah cinta pertama? Ku tatap wajahmu penuh harap, kau berikan senyum.
Ari Kusmiran is Indonesische Sängerin, die in den 70er Jahren bekannt war. Sie ist das jüngste Kind von dem Ehepaar H.M. Kusmiran und Frau Juana. Sie hat 7 Geschwister. Ari Kusmiran ist am 20. April 1958 in Sidoarjo, Ostjava geboren. Ire karire al sengerin began sait ire Schulzeit. Im Jahre 1970 gewann sie zum ersten Mal den Ostjavanischen Singenwettbewerb. Sie ist 3 Jahre lang in einer Reihe die Siegerin dieses Singenwettbewerbs geworden. Sie unterzeichnete dann einen Plattenvertrag mit der Schallplattenfirma Mutiara Record. Ihr erstes Album war Kenangan Desember oder auf Deutsch Die Erinnerungen im Dezember. Die bekannten indonesischen Komponisten wie Isharyanto, Arianto und Bartje van Houten spielten wichtige Rolle in dem Erfolg, der von Ari Kusmiran in ihrer Karriere erreicht wurde. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun hören Sie das Lied mit dem Titel Kenangan Desember oder auf Deutsch Die Erinnerungen im Dezember. Viel Spaß beim Zuhören.
Thank you.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wegen des Erfolgs in ihrer Singenkarriere machte Ari Kusmiran die Touren ins Ausland. Sie sang bei dem Asiatischen Filmfestival im Jahre 1977. Sie nahm auch an dem ersten Asiatischen Singenfestival in den Philippinen teil. Nach dem Erfolg in ihrer Singenkarriere versuchte sie, in die indonesische Filmindustrie einzutreten. Im Jahre 1979 spielte sie in den Filmen zum Thema Jugendlichen wie Binalnya Anak Muda oder auf Deutsch Frechen Jugendlichen, Kita Cinta dari SMA oder auf Deutsch Liebe Geschichte von Oberschüler, Arjuna Mencari Cinta oder auf Deutsch Arjuna Sucht nach der Liebe. Da Ari und ihr Mann die Musikwelt sehr lieben, errichteten sie dann eine Schallplattenfirma PT Elang Mas Ananta Istamitra. Sie produzierten ihre eigenen Lieder, die von ihren Sohnen gesungen wurden. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir beenden unsere Sendung mit einigen Liedern von Ari Kusmiran mit den Titeln Untukmu Sayang oder auf Deutsch Für meine Geliebte und Setulus Cintamu Semurni Cintaku oder auf Deutsch Aufrichtig wie deine Liebe und rein wie meine Liebe. Viel Spaß beim Zuhören.
Sebuah melodi yang telah kuciptakan dengan rasa kasih di dalam hatiku, ku persembahkan lagu ini untukmu seorang. Dengarkanlah sayangku, lagu merdu merayu curahan hatiku, melukiskan cintaku dalam lagu ini, tanda kasihku yang suci padamu seorang.
Yang indah, seindah kasihmu, kucurahkan cintaku dalam lagu ini, agar kasihmu dan kasihku tetap berpadu.
Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Thank you. Kekuranganku selain dirimu, hanya kepadamu ku buka hatiku.
RRI Internasional Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, Connecting, Dignifying.
Voice of Indonesia, di Internasional Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.